Liebe Gemeinde, Gottesdienst ohne Gottes Wort ist kein Gottesdienst. Ich betone das immer wieder, und das Entscheidende an einem Gottesdienst ist, dass Gottes Geist unser Herz berührt. Das kann er durch Lieder tun, das kann er durch eine Ansprache tun, das kann er durch die Predigt tun. Aber ich unterscheide gerne immer, wenn ich etwas im Fernsehen zum Beispiel höre, dann sage ich, das war keine Predigt, das war ein Vortrag, weil hier fehlte Gottes Wort. Das fehlt heute nicht. Ich habe heute einen Text gewählt, den die meisten auszugsweise kennen. Und er gibt uns das Thema auch, damit dein Glaube nicht aufhört. Liebe Ulla, lieber Gernot, ob euer Glaube hält bis zum Lebensende oder nicht, das wird auch an euch liegen. Aber zum Glück nicht nur an euch. Ich möchte das gerne ein bisschen erklären. Wir Menschen, wir nehmen uns gerne viel vor und wir haben das Gefühl, das schaffen wir. Wir wollen es auch schaffen. Wir haben ernste und ehrliche Absichten. Und irgendwann merken wir, dass das Menschsein mit uns durchbrennt. Denn obwohl wir euch heute getauft haben und symbolisch der alte Mensch begraben ist, und darum sagte ich, ich habe Wert darauf gelegt, dass auch jede Haarspitze unter Wasser kommt, ne? Und der neue Mensch steht aus dem Wasser auf. Das ist die Symbolik, warum wir dieses Untertauchen machen, so lehrt es Gottes Wort. Trotzdem hat Luther vollkommen recht, als er sagte, das Biest kann schwimmen. Der alte Adam, der alte Mensch, er kann schwimmen, er kommt immer wieder durch. Darum, der Jule, danke für das Lied, You Raised Me Up. Du hast mich wieder hochgehoben. Oh, das werdet ihr oft brauchen, fürchte ich. Und ich erst recht. Liebe Gemeinde, es gibt Worte, die werden von den meisten Menschen eigentlich nur so mit Fingerspitzen gebraucht oder mit so einem spitzen Mund, so sagt man es auf Deutsch, mit einem spitzen Mund. Ihr wisst ja, das sind so delikate Worte ein bisschen. Ein Beispiel, fromm ist so ein Wort heutzutage. Wenn ich meine Bibel aufschlage, dann merke ich, dieses Wort ist eigentlich durchweg positiv gebraucht. Fromm? Das sind nach der Bibel die Menschen, die wissen, dass sie abhängig sind von Gott. Durch eure Taufe, die nichts mehr ist als ein öffentliches Bekenntnis, und darum schadet es überhaupt nichts, dass da Leute am Strand waren und wir nicht einsam und alleine irgendwo. Es ist ein öffentliches Bekenntnis für euren Glauben und zu eurem Herrn. Ähnlich wie ihr das getan habt, als ihr vor dem Traualtar stand und der Gernot seiner Ulla einen Ring auf den Finger geschoben hat. Heute machen das manche still und heimlich und keiner kriegt es mit. Aber der Gedanke ist eigentlich dieser Öffentlichkeitscharakter. Ich bekenne mich zu dieser Beziehung, zu meinem Partner. Das habt ihr heute auch getan. Und fromm, das sind eigentlich Menschen von der Bibel her, die wissen, ich bin abhängig von meinem Gott. Und sie sind glücklich dabei. Es sind Menschen, die erfahren haben, dass Gott gut zu ihnen ist und dass sie deshalb gerne an Gott gebunden sind. Solche Menschen nennt die Bibel fromm. In unserer Gesellschaft allerdings, wenn von den Frommen geredet wird, dann ist meistens jemand gemeint, der so ein bisschen verschroben ist. Nun, wenn in unserer Gesellschaft heute von Frommen geredet wird, dann meint man eigentlich Menschen, die nicht so ganz auf der Höhe der Zeit sind. Menschen, die verschroben sind. Ja, es riecht ein bisschen. Menschen, die verschroben sind, die irgendwie heuchlerisch rüberkommen. Man sagt, ach du liebe Zeit, ist der womöglich fromm? Ist das womöglich ein Frommer? Wenn so über jemand geredet wird, dann ist das gar nicht als Kompliment gemeint. Ganz und gar nicht positiv. In unserem Predigttext steht auch so ein Wort. Und das wollen wir gleich einmal gemeinsam anschauen. Wer seine Bibel dabei hat, möge doch aufschlagen das Lukas-Evangelium im 22. Kapitel ab Vers 31. Ihr könnt es auch gerne an der Leinwand mitlesen. Bis ihr das gefunden habt, gebe ich kurz den Zusammenhang wieder. Wir sind am Ende des Lukas-Evangeliums. Der Simon, der eigentlich mit seinem Vornamen Petrus heißt, das ist so ähnlich wie bei dir, Ulla. Du heißt überhaupt nicht Ulla, ne? Du heißt Ursula, genau. Und manche sagen auch Ulrike, ne, wenn sie es nicht besser wissen, okay? Aber die meisten nennen dich nur Ulla. Ich habe es bis gestern nicht gewusst, dass du eigentlich Ursula heißt. Jesus, er spricht einen seiner Jünger aus den Zwölfen an und er hat ihm einen eigenen Namen gegeben. Der Mann heißt eigentlich Petrus. Und diesen Namen hat er von Jesus bekommen. Er sagt, Petrus, das ist etwas, womit ich dich auszeichnen will. Aber kennt ihr das auch von eurem Elternhaus? Wenn die Eltern euch etwas Wichtiges, sehr Strenges sagen wollen, dann haben die Eltern zu Ulla, wahrscheinlich nicht Ulla gesagt, dann haben sie gesagt, Ursula, komm mal bitte her. Wenn das kommt, dann weiß man, was dran ist. Bei meinem Vater bedeutete das, es gibt Schläge. Ich habe was ausgebrochen, verbrochen, aber das wusste ich ja meistens früher als er. Und so ähnlich macht das unser Herr auch. Er holt sich diesen Jünger zu sich, der noch geprahlt hat, was er wohl alles für seinen Herrn tun wird. Und er spricht ihn nicht bei dem Namen an, mit dem er ihn die letzte Zeit immer angesprochen habe, Petrus, sondern er nimmt den eigentlichen Namen und sagt zu ihm, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch durchzusieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Petrus antwortete, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Klar. Drunter mache ich es nicht, nach dem Motto. Ne? Welches Wort meine ich? Ihr findet es hier in diesem Text nicht. Ich habe es bewusst umschrieben. Aber eure Übersetzungen werden sagen, Simon, wenn du dich dermal einst bekehrst. Diese Übersetzung sagte, umkehrst. Ich habe das bewusst an die Leinwand gebracht, weil wir wollen heute nicht mehr von Bekehrung sprechen. Unsere Gesellschaft, für das ist das ein Wort, ähnlich wie fromm, das ist irgendwie negativ belegt. Dieser Text war die Jahreslosung für 2005, 14 Jahre her. Damals haben wir in besonderer Weise über diesen Begriff nachgedacht. Was bedeutet bekehrst? Wofür steht dieses Wort? Drei Gedanken dazu. Jesus sagt, Petrus, wenn du dich bekehrst. Er sagt nicht, Petrus, wenn du die anderen bekehrst. Und er sagt, Petrus, ich habe für dich gebetet. Ich konnte die Punkte leider nicht auf die Leinwand bringen. Wir hatten da heute ein technisches Problem. Der erste Punkt, Simon Petrus, wenn du dich bekehrst. Eigentlich erstaunlich, nicht wahr? 3 Jahre ist dieser Mann schon mit Jesus unterwegs, eher 3,5 als 3. Ist Petrus nicht längst nach unserem Verständnis ein bekehrter Jünger Gottes, ein bekehrter Jünger Jesu? Der Evangelist Lukas berichtet vom entscheidenden Erlebnis von Petrus mit Jesus doch schon viel früher, ganz am Anfang des Evangeliums, am Anfang der Wirksamkeit Jesu. Da hat Jesus in Kapernaum gepredigt und ein paar Wunder sind geschehen. Und sein Ruf, nämlich der Ruf von Jesus, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Und Leute kamen von überall her, um ihn zu sehen und zu hören. Jesus konnte sich der Leute kaum erwehren. So sehr bedrängten sie ihn. Und als er sich gar nicht mehr helfen konnte, hat er eine Idee und sagt zu einem der Fischer am See Kapernaum, ob er von seinem Boot ein paar Meter vom Ufer wegfahren kann. Das war ziemlich clever, weil ins Wasser ist ihm nämlich keiner hinterhergekommen. Und so hatte er Platz und ein bisschen Distanz zu den Leuten. Dieser Fischer, das war Simon, Jonas Sohn. Und als die Predigt fertig ist, sagt Jesus zu Simon: Jetzt fahr hinaus aufs Meer und wirf deine Netze aus. Denn Simon, er war genau wie sein Vater ein Fischer. Ich wüsste zu gerne, was das für eine Predigt war, die Jesus da gehalten hat. Aber sie muss gewaltig gewesen sein. Sonst wäre Petrus nie bei Tag aufs Wasser hinausgefahren. Alle seine Fischerkollegen dachten, der hat sie nicht mehr alle. Am Tag fängt man keine Fische. Das weiß jeder. Jetzt läuft er mit diesem Mann aus Nazareth rum und fährt mitten am Tag raus. Aber Simon tut das. Und ich verstehe, es ist die Folge der Verkündigung Jesu. Die war gewaltig. Und Petrus versteht, wenn er sagt, ich soll es tun, dann mache ich das. Entgegen all seiner Berufserfahrung. Zumal einen kleinen Einwand hat er schon noch, ne, wegen Berufsehre und so. Er sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht gefischt und haben nichts gefangen. Aber auf dein Wort, mit anderen Worten, weil du es sagst, mache ich's. Und sein Netz ist so voll wie noch nie zuvor. Und dann sehen wir, wie Petrus vor Jesus auf die Knie fällt und sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Und wir verstehen, bei einem Bekehrungserlebnis ist das ein ganz wesentlicher Punkt, dass ein Mensch bekennt und erkennt, in meiner Beziehung, in meiner Stellung zu dem Allmächtigen bin ich ein Sünder. Und zwar nicht in dem Sinne, wie heute am Oktoberfest gesungen wird, wir sind alle arme Sünderlein. So ist es nicht gemeint. Sondern ich merke in meinem Herzen, in meiner Beziehung zu Gott, habe ich nichts zu bieten, wo ich sagen könnte, hey, bin ich vielleicht gut genug? Nein, ich bin nicht gut genug. Und Jesus sagt zu ihm, komm, lass dein Netz, lass deine Fische, lass deine Familie, komm und folge mir nach. Und dann bekommt er von Jesus diesen neuen Namen. Dann wird er zum Sprecher der Jünger. Er erlebt viel mit Jesus. Er wird sein Bote. Er predigt und bekommt sogar die Gabe, gesund zu machen, von Jesus befähigt. Später wird er zu Jesus sagen, Meister, wir haben alles für dich verlassen. Und Jesus widerspricht ihm nicht. Er weiß, das stimmt. Und hier sagt er nun, Meister, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis, ja, in den Tod zu gehen. Und ich verstehe, er meint es ernst. Das war kein Fake, das war echt. Er meint es in diesem Moment ernst, aber er begreift nicht, dass er sich hoffnungslos überschätzt. Aber sein Herr sieht es. Also, wenn überhaupt irgendjemand bekehrt ist, ist es dann nicht Petrus? Ist er es nicht längst, als Jesus hier zu ihm sagt, Simon, wenn du dich dermaleinst bekehrst? Was meint Jesus? Das ist das Erste, was wir hier zum Thema Bekehrung verstehen. Für mich war das die überhaupt allerwichtigste Information, die ich im Vorgespräch mit Ulla und Gernot bekommen wollte. Ich wusste, dass sie ihren Taufkurs in Lüneburg machen werden. Wir haben das so abgestimmt. Aber ich legte so Wert auf dieses persönliche Gespräch, nachdem wir sie einige Monate nicht gesehen haben. Und ich merkte, diese Bekehrung, von der Sie sprechen, sie war echt. Und Sie sind dabei geblieben. Und so ist die Taufe im Grunde die logische Folge. Aber beim Bekehren, da gibt es nicht die Fertigen, die Frommen, die alles schon irgendwie hinter sich haben und jetzt nur noch auf Wolke 7 unterwegs sind. Wenn wir im Alten Testament das Wort Bekehren suchen, finden wir etwas ganz Interessantes. Im Allgemeinen wird im Alten Testament das Wort Bekehren mit dem Wort Schaffen übersetzt. Es kommt 60 Mal dort vor, im Neuen 20 Mal. Und es bedeutet eigentlich nichts mehr als umkehren. Ich verwende gerne das Beispiel, weil es hier in der Costa Blanca so gut passt. Die beste Illustration, was Bekehren eigentlich bedeutet, die finden wir hier an der Costa Blanca zigmal. Allein auf der Strecke von La Mata bis hierher, was Luftlinie ungefähr 5 Kilometer sind, manche machen das zu Fuß, die das hier wohnen, am Salzsee vorbei, aber mit dem Auto, durch wie viele Kreisverkehre seid ihr da gekommen? Ich habe ein bisschen gezählt. Ich glaube, es waren bei mir 6 oder 7. Habt ihr gewusst, dass jeder Kreisverkehr eine Illustration für Bekehren ist? Auf Spanisch heißt Kreisverkehr Cambio de Sentido. Ich habe das schon häufig erwähnt, ich finde das so passend. Sentido hat im Spanischen aber eine doppelte Bedeutung. Cambio, verstehen wir alles, ne? Wechsel. Aber Sentido bedeutet einmal Richtung und zum anderen Sinn. Und genau das meint Bekehren. Das meint Jesus zu Petrus. Er meint, wenn du dermal eins deinen Sinn änderst und in die richtige Richtung gehst, deinen Sinn im Sinne von, denk nicht so hoch von dir, ich werde mit dir in den Tod gehen. Ja? Und die Richtung, er ist ihm weggelaufen. Petrus wird ihn später verleugnen. Er wird, als Jesus am Kreuz hängt, wird er weit weg sein und von Ferne zugucken aus Angst. Man könnte ihn auch schnappen. Wenn du deine Richtung änderst und wieder den Weg zum Kreuz gehst, mit einem Wort, dich bekehrst, dann stärke deine Brüder. Und jetzt verstehen wir, bekehren, umkehren, das müssen wir. Das müssen wir alle einmal zum ersten Mal, wo wir verstehen, unsere Beziehung zu Gott, sie muss in Ordnung kommen. Aber das ist nicht das letzte Mal. Immer wieder müssen wir zu unserem Herrn kommen und sagen, Herr, ich muss da was in Ordnung bringen. Das ist so, wie eure Kinder zu euch gekommen sind oder ihr zu euren Eltern. Ich muss das häufig tun und sagen, du, also, weißt du, und dann, was immer. Simon, wenn du dich dereinst bekehrst, dann stärke deine Brüder. Damit bin ich beim zweiten Punkt. Jesus sagt nicht, Simon, ich habe für dich gebetet, dass du einmal die anderen bekehrst, sondern er sagt, wenn du dich bekehrst, dann stärke deine Brüder. Es ist schon interessant. Eine der Bitten, die man in der Gemeindearbeit oft hört, ist die, ich habe das zigmal gehört, die Frommen, die wollen dich ja nur bekehren. Und dann, Herr Pastor, wir wollen nicht bekehrt werden. Kann ich gut verstehen. So ticken wir Menschen. Ich sage, ihr müsst keine Angst haben, weil bekehren müsst ihr euch selbst. Ich kann euch nicht bekehren. In der Bibel finden wir 2 Arten von Bekehren, nämlich dass Gott Menschen bekehrt und dass der Mensch sich selbst bekehrt. Petrus, wenn du dich dereinst bekehrst, dann stärke deine Brüder. Was wir tun können, ist etwas anderes. Nun, wir sind gefordert, im Umgang miteinander zu lieben. Das Gute im Menschen zu sehen, auch wenn er Mist gebaut hat. Zu vergeben, aber auch das Evangelium zu bezeugen, wo sich die Möglichkeit ergibt. Gerade im Zusammenhang mit diesen Unwettern sind wir als Christen gefragt. Und vielen Dank euch allen, die ihr dem Spendenaufruf von letztem Sonntag gefolgt seid. Ihr habt die Fotos, die ihr in der Gruppe seid, alle gesehen, ja? Wo unsere Spenden hingekommen sind. Martin hat etwas gepostet, wie er die Sache nach Almoradí gebracht hat, nicht wahr? Almoradí steht zu einem Teil immer noch im Wasser. Einen Teil habe ich dann am nächsten Tag abgeholt und er ging nach Los Alcáceres. Ich habe es einem Bruder mitgegeben, der es weitergegeben hat. Sein Haus selbst steht immer noch so viel im Wasser. Und sein Auto, naja, steht wahrscheinlich schon auf dem Schrottplatz. Hier sind wir gefordert, als Christen zu helfen. Denn die Welt, sie will nicht nur schöne Worte von uns sehen, sondern wir sehen, dass wir anpacken. und dass uns ein Euro nicht zu viel ist, um zu helfen. Oder auch ein paar Nullen noch dran. Bekehren, ja, das ist der erste Schritt. Aber dann müssen wir einander stärken. Jule hat vorhin gesungen, You Raised Me Up. Das ist eigentlich ein säkuläres Lied. Wir haben es einmal auf den Allmächtigen hingemünzt. Aber wir brauchen das auch im Miteinander, dass wir einander die Hand reichen und sagen, komm, steh wieder auf. You raised me up. Du hebst mich wieder auf. Und darum bin ich froh, dass Gernot und Ulla den Weg gehen, nicht als Solo-Christen, sondern sie haben hier eine Gemeinde. Ob sie nun hier Glieder werden oder nicht, entscheidet ihr. Aber sie haben auch in Lüneburg eine Gemeinde. Und dort wird man ihnen aufhelfen, wenn sie die Hilfe brauchen. Und dort seid ihr gefragt, Menschen aufzuhelfen, die eure Hilfe brauchen. Es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Und damit bin ich beim dritten und letzten. Jesus sagt zu Petrus, Simon, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ihr habt heute so ein großartiges Bekenntnis für euren Glauben gemacht. Und ich habe gesehen, wie ihr euch bei dem Jahr mehr angestrengt habt als dem Jahr von eurer Hochzeit vermutlich. Ihr wart auch weiter weg, hä? Genau, ich glaube, ihr habt es alle gut gehört. Ich habe es am Applaus und an der Freude, am Response praktisch vom Ufer gehört. Ja, ihr habt euren Glauben bekannt, aber wer garantiert, dass euer Glaube hält? Hält, wenn es schlimm wird, wenn es schwierig wird, wenn ihr vielleicht todkrank seid und ihr fragt Gott, warum hilfst du nicht? Jesus sagt zu Petrus, und Petrus ist dir ein gutes Beispiel. Er sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Was ich hier so zwischen den Zeilen lese, und das möchte ich für mich genauso in Anspruch nehmen, ist, Jesus sagt, Petrus, du hältst viel von dir. Du glaubst, du hast einen starken Glauben. Du willst mit mir bis in den Tod gehen. Aber ich weiß, dass du ein Wackelpudding bist. Und wenn es zu hart kommt für dich, dann fällst du um. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn ihr im Johannesevangelium das 17. Kapitel anschaut, ihr werdet das hohepriesterliche Gebet unseres Herrn finden, wo Jesus für seine Jünger und die durch ihr Zeugnis zum Glauben kommen werden, das sind wir alle, das seid ihr zwei, betet. Der sagt, ich bitte dich für sie. Ich bitte für sie, zum Vater betet er. Das gibt mir so viel Kraft. Ich muss nicht auf meine eigene Kraft und Kompetenz bauen. Nein, mein Glaube wackelt und er hat in meinem Leben oft gewackelt. Ich bin so froh, dass Jesus sagt, ich habe für dich gebetet. Du musst nicht die Zähne zusammenbeißen, bis es nicht mehr geht. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Dieses Gebet bedeutet mir so viel. Gibt es jemanden, der für euch betet? Ulla, Gernot? Es ist so schade, dass ihr nicht ständig hier seid. Sonst hätte ich euch einen Paten, einen Gebetspaten zur Verfügung gestellt. Wir haben uns fest vorgenommen, dass wir das in Zukunft so tun wollen, mit Leuten, die wir länger hier in unserer Mitte haben. Dass wir ihnen jemand zur Seite stellen, der besondererweise für sie betet. Nicht für die Not der Welt, sondern für Ulla und für Gernot. Dieses Gebet ist so wichtig. Vielleicht sagst du, ich habe niemanden, der für mich betet. Weil irgendwo da, wo ich bin, da stehe ich irgendwie alleine. In meiner Familie bin ich auch alleine. Denn meine Geschwister, meine Eltern, meine Verwandten, sie glauben nicht an Gott. Es gibt trotzdem einen, der für dich betet. Christus, er tritt für dich vor seinem Vater ein. Er geht zu seinem Vater und er sagt, für dich trete ich ein, dass du gut durch den Tag kommst. Er bittet um Kraft in Notlagen. Er bittet für deinen Alltag. Er bittet um Gottes Kraft für deine Herausforderungen. Mich persönlich berührt das zutiefst, wenn ich höre, dass Menschen für mich beten. Ich brauche dieses Gebet unglaublich viel. Es gibt so viele Herausforderungen, wo ich mit meinem Latein echt am Ende bin. Wo ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Was soll ich tun? Wie soll ich es richtig machen? Und dabei ist Gebet ein Geheimnis. Ich kann nicht verstehen, warum bringt es mehr, wenn viele beten, als wenn wenige beten? Warum sagt Jesus, ihr müsst ausdauernd bitten? Er sieht doch mein Herz und weiß, wie ernst ich es meine. Aber es bleibt dabei. Der Kirchenvater Augustin, er wusste schon vor 1600 Jahren zu sagen, das Gebet ist wie eine Himmelsleiter. Auf ihr steigt das Gebet hinauf und herabsteigt Gottes Erbarmen. Mir gefällt das so, wie er das sagt. Gebet, das ist wie ein Netz, das gespannt wird an Seilen, die mich halten, wenn ich zu fallen drohe. An diesem Abend, als sie dort beim Passahmahl zusammensaßen, sah Jesus in das stolze Herz des Petrus. Er sah seine Selbstüberschätzung. Er sah die verächtlichen Gedanken diesem Judas Iskariot gegenüber, der ihn später verraten sollte. Vielleicht sah er auch die Unsicherheit, die trotz der starken Worte im Herzen von Petrus waren. Und er sieht dich, lieber Gottesdienstbesucher, dich und deinen Glauben. Er weiß schon vorher, was auf dich zukommt, dass die Ereignisse mitunter einen ganz anderen Lauf nehmen, als wir sie erwarten. Er weiß, was in diesem Jahr, in diesem Herbst noch auf dich wartet. Er weiß, was auf euch wartet. Er weiß um die Situationen, wo der Glaube zu zerbrechen droht. Und darum sagt Jesus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube, liebe Ulla, lieber Gernot, nicht aufhört. Was hält nun den Glauben? Es ist Jesus Christus selbst, der deinen Glauben hält. Es ist Jesus, der dafür sorgt, dass der Glaube bei dir nicht aufhört. Er steht vor Gott für dich ein. Er fleht vor Gott, dass dein Glaube nicht aufhört. Vater, erhalte sie in meinem Namen. So finden wir es im Johannesevangelium. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das ist der allerletzte Halt unseres Glaubens. Nein, es ist nicht am Ende unsere Kraft, nicht unsere Entscheidung, nicht unser Charakter, ob wir durchhalten oder nicht. Ich bin überzeugt, am Ende war es das Flehen Jesus. Hätte Jesus, wissend um die Verleugnung von Petrus, sich nicht enttäuscht abwenden können? Große Worte, nichts dahinter? Ja, so war's. Stattdessen, er tut es nicht. Wir können unseren Herrn nicht enttäuschen, weil wir ihn nicht täuschen können. Denn er kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Er hat Petrus geliebt und zum Jünger berufen und da schon gewusst, was er sich da eingehandelt hat. Lass mich abschließen. Liebe Ulla, lieber Gernot, ihr seid nicht perfekt. Und in diesem Raum sitzt niemand, der perfekt ist. Hier sitzen eine ganze Menge Leute, die so sind wie Petrus oder ein Abklatsch von ihm. Und mit diesen Leuten baut Jesus seine Gemeinde. So wie er sie mit Petrus gebaut hat. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einmal umkehrst, dann stärke deine Schwestern und deine Brüder. Was für ein Glück, dass wir immer wieder umkehren dürfen zu Gott. Und keine Angst, dass irgendjemand dich bekehren will, kann er gar nicht. Er hat vermutlich genug mit sich selbst zu tun. Und das Umkehren, das müssen wir tun. Gottes Geist und sein Wort wird uns dahin leiten. Ich wünsche mir sehr für euch beiden, dass das passiert, dass das wirkt. Ja, ich glaube fest daran, dass Gottes Geist in eurem Herzen wohnt, euch führen wird und euch leiten wird. So wie auch uns alle. Amen. Amen. Wir wollen diesen Gottesdienst abschließen mit einem Segenslied. Heute, habe ich gesagt, haben wir ein besonderes Programm. Zunächst einmal das Segenslied, dann ein Segensgebet und dann nehmt ihr bitte noch einmal Platz für ein besonderes Postludium. Zunächst einmal singen wir miteinander: Friede mit euch, Friede mit euch, mein Vater sandte mich, ich sende euch. Lass uns dazu stehen, wo es möglich ist, und dann auch zum Segen stehen bleiben.